liegen uns Geliebten Gottes. Ich möchte heute Abend ein Wort euch nennen, das wie alle Worte der Schrift eigentlich, von einer tiefen, unglaublichen Bedeutung ist, von einer Weite, die man sich gar nicht vorstellen kann. Dieses Wort, was in der Schrift so verborgen ist, wie eigentlich jedes Schriftwort ist, denn jedes Schriftwort ist ja dynamisch geladen mit göttlichen Kräften. Das heißt Hyperballo im Griechischen. Kataballo. Hyperballo heißt darüber hinwegschleudern und Kataballo heißt hinabschleudern. Kataballo. Wenn zum Beispiel zwei Ringkämpfer gegeneinander antraten und da sich auf die Schultern zu legen versuchten, da war der, der gewonnen hat, das war der, der den Feind, den Gegner, auf die Erde geworfen hat und mit den Schultern, wenn beide Schulterblätter gleichzeitig den Boden berühren, dann ist nach dem sogenannten griechisch-römischen Ringkampf der Sieger, der das fertig gebracht hat. Das gibt ja noch andere Arten, die interessieren uns nicht. Kataballo heißt Niederwerfen eines Ringers, eines Ringkämpfers oder eines Fechters, dass man einen Fechter sein Schwert oder sein Degen aus der Hand schlägt und den dann niederwirft. Das heißt Kataballo. Kataballo heißt hinabschleudern, niederwerfen mit brachialer Gewalt. Brachialer heißt wie der Arm, wie der Gewalt des Arms, der Gewalt der Fäuste. Das ist Kataballo. Kataballo heißt aber auch, und jetzt staunt, und beim dritten Punkt staunt ihr noch mehr, heißt aber auch etwas sorgfältig, genau bemessen, eingliedern, niederlegen als Fundament, zusammenfügen, dass nichts mehr zwischen den Fugen hindurchgeht, zum Beispiel in die Pyramiden bauten. So gebaut, dass sie aus gewaltigen Blöcken zusammengesetzt sind, dass man heute mit der dünnsten Rasierklinge in die Fugen nicht mehr hineinkommen kann. Kommt man nicht durch. So sind die nicht zementiert, sondern zusammengefügt. Unglaublich. Ja. Das können wir heute nicht mehr. Eine solche Präzision und Genauigkeit. Und so wurde auch zum Beispiel der Tempel in Jerusalem gebaut, der Salomonische Tempel. Der wurde nicht, da gibt es ja da schlafen noch ein Stück ab, dass das besser passt, so wie wir es heute machen. So plump haben sie nicht die wurden so behauen, dass sie dann einfach zusammengesetzt wurden und dann passen, dass nicht einmal eine Rasierklinge dazwischen kann. Ich war jetzt in München, ich komme viermal im Jahr nach München, je 5 Tage, ins Deutsche Museum, halte da Vorträge. Und da fuhren wir über einen Platz, wo die bauen da jetzt eine U-Bahn in München, unterirdische Bahn, auch in Frankfurt auch aufgebaut. Und da war ein großer Platz, wo da gebaut wird und wo eine Kreuzung von U-Bahnen ist und so weiter. Und da war es unmöglich, dass da Autos durchfahren und so weiter. Es war unmöglich. Und da hat man eine Brücke gemietet. Diese Brücke, die wurde, die hat man gemietet für 1,5 Jahre. Dass bis da unten alles fertig ist, der ganze U-Bahn-Anlage auf dem großen Platz. Und diese Brücke besteht aus fertigen Bauteilen, du wirst das jedenfalls wissen, Max, fertigen Bauteilen, die man einfach zusammensetzt, die man in 24 Stunden, schlägt man eine große, weite, starke, breite Brücke auf. In 24 Stunden. Und in 24 Stunden baut man sie auch wieder ab und baut sie woanders auf. Ich bin über die Brücke gefahren, x-mal. Am ersten Mal dachte ich, na, die wird zusammenkrachen. Oh nein, so genau berechnet, so stabil, so fest. Man spürt sogar nicht mal eine Vibration. Die kostet als Miete für 1,5 Jahre, kostet sie als Miete 1,5 Millionen. Ja. Und wenn es dann fertig ist, wird sie woanders aufgebaut. Dann kommt sie vielleicht nach Frankfurt oder dann macht vielleicht auch Stuttgart oder Bernhausen so eine. Also Bernhausen glaube ich ja nicht. Aber Stuttgart wird vielleicht auch noch dran kommen. Weiß man nicht. War mal geplant, U-Bahn. Aber nicht durchgegangen für Stuttgart. Stuttgart noch so klein. Ja, wir leben in Zeiten, die sind gewaltig. Und so bedeutet Katzaballo bedeutet niederwerfen. Ich könnte euch jetzt all die Stellen vorlesen. Aber da komme ich ja nicht rum mit meiner Zeit. Das heißt erstens niederwerfen mit Gewalt. Zweitens vorsichtig niederlegen, genau einen Grundstein einsenken, sodass der ein Fundament bildet für das, was darauf gebaut wird, etwa eine Moorlandschaft ist und so weiter und so weiter. Deshalb heißt Katapulé, das heißt auch Grundlegung, heißt aber auch Niederschleuderung. Niederwurf heißt aber auch Grundlegung. Katapulé tu cosmo heißt deshalb entweder ein Zusammenschleudern des Kosmos, der kaputt geht durch einen Gerichtsakt, das heißt aber auch ein Fundament legen, dass der neue Kosmos dafür aufgebaut wird. Beides. Früher habe ich das, als ich da zum ersten Mal vor 30, 40 Jahren drauf kam, habe ich das gar nicht kapiert, dass ein Wort heißen kann, ein Niederwurf mit starker Gewalt und gleichzeitig ein sorgfältiges, fein geprüftes, genau ineinander gefügtes Aufbauen oder Ausbauen eines Fundaments. Und jetzt kommt das Dritte. Jetzt kommt das, dass ihr erstaunt sein werdet. Katapulé heißt nicht nur niederwerfen mit Gewalt, hinabschleudern, hinabwerfen. Es heißt nicht nur sorgfältig und durchdacht zusammengefügt eine Grundlage legen. Es heißt auch, dass ein reifes Ei sich löst, damit es den Samen empfängt und daraus eine Frucht, ein Mensch wird. Vielleicht versteht ihr jetzt Hebräer 11, Vers 11. Stellt sich schon mal vor. Habe ich früher nie verstanden. Habe ich auch gedacht, das verstehe ich nicht. Da steht auch das Wort Katapulé. Ich läutere hinab oder ich lege Grund oder ich ermögliche eine Zeugung aus überströmender Liebe, dass sich zwei vereinigen, das Ei, das weibliche Ei und der männliche Same und daraus ein Mensch wird. Etwas Wunderbares, dass der freche Mensch hier eingreift in diesen wunderbaren Gottesprozess und die Antibabypille schafft und so weiter und so weiter und so weiter. Davon reden wir nicht. Dass, wenn die Bevölkerungszunahme in China und Indien so weitergeht, im Jahr 1980 China 1985 China 2 Milliarden Einwohner hat und explodiert. Einfach die Menschen, die dann zusammengedrängt sind, weil sie sich so hart vermehren. Und Indien hat bis dahin, Indien hat jetzt 300 Millionen, das hat bis dahin auch 3/4 Milliarde oder 1 Milliarde, dass das explodiert und überbordet und die Völker einfach sich bewaffnen und das ganze Europa überströmen. Das ist eine zweite Sache. Ja, und das ist nach menschlichen Berechnungen, ist das der Fall. Aber dann hat Gott etwas eingebaut. In Kriegen kommt immer wieder ein gewaltiger Aderlass. Und es könnte jetzt sein, das, was wir in den letzten Tagen über China in der Zeitung lasen, dass das schon so ein Aderlass ist, dass die zwei Machtblöcke so gegeneinander sind, bis einer besiegt ist. Und hat China nur noch die Hälfte seiner Einwohner, weil sie von der anderen Hälfte abgeschlachtet wurde. Das könnte sein. Ich weiß es nicht. Weiß kein Mensch. Weiß auch der Computer nicht. Das weiß allein die Bibel. Wenn sie sagt, dass ein Drittel der Menschheit umkommt, ein Viertel und von dem Viertel wieder ein Drittel, und das ist ja nur noch die Hälfte übrig. Ein Viertel wieder ein Drittel. Ein Viertel und dann von den drei Viertel ein Drittel, das ist genau 50% übrig. Das sagt die Schrift. Wir sehen also, Gott hat in seiner Weisheit durch Gerichte schon alles so eingebaut, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, dass die menschlichen Berechnungen nicht mehr stimmen. Ich sage das alles nur nebenbei. Jetzt klären wir auf Hebräer 11, Vers 11. Das will ich die dritte Bedeutung von Kataballo nennen. Die erste war ein gewaltsames, gerichtsmäßiges Herniederschleudern. Die zweite war ein sorgfältiges, wunderbares Grundlegen. Das hat er das einmal übersetzt als Niederwurf, ein andermal wird es übersetzt Grundlegung. Selbe Wort im Griechischen steht. Katabole steht da. Katabole. Und in Hebräer 11, Vers 11 steht das gleiche Wort von der Sarah, die schon sehr alt war. Wie alt war die Sarah? Wie alt war der Abraham? 99 Jahre. Bitte? 99 Jahre, ja. Jetzt lesen wir mal Hebräer 11, 11. Bitte. Ja, das sind Dinge, da stockt einem der Atem, wenn man das mal liest in der Schrift. Wenn die Bibel einmal genau liest, wie es wirklich dasteht, ohne sich von den Theologien und von den Professoren rechts und links irre machen zu lassen. Es steht geschrieben. Steht geschrieben. Sein Wort wird ewig gelten. Hebräer 11, Vers 11 steht folgendes. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen oder ein Fruchtei niederzulegen, dass sich das löst, dass das empfänglich wird für einen männlichen Samen, dass eine Befruchtung zustande kommt, wie Sarah einen Samen zu Katabolein. Katabolein. Das Wort Katabole kommt von Ballein und Ballein ist dasselbe Wort wie Ball, wie man einen Ball wirft und schleudert. Irgendwo hin. Tor oder irgendwo hin. Das heißt werfen, schleudern. Das heißt aber auch grundlegend, vorsichtig, ganz vorsichtig. Und heißt Zeugen. Dabei sind wir eben bei dem Wunder des Friedens. Ich lese das Wort zu Ende. Einen Samen zu Katabalein. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hat. Sie hat verheißen, ihr werdet einen Sohn haben. Ihr zwei, die Sarah und der Abraham, ihr werdet einen Sohn haben, hat Gott versprochen. Und jetzt waren sie beinahe 100 Jahre alt. Kennt ihr eine Frau von 100 Jahren, die noch ein Kind bekommt? Kennt ihr eine? Die Sarah, das hat Gott getan. Genauso wie er in dem Mutterschoß der 17-jährigen Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist eine Frucht zeugen ließ. Durch den Heiligen Geist. Und das war der Herr Jesus. Das gibt es doch sonst nicht. Kein Wunder, dass die liberalen Theologen die Feinde des Wortes Gottes. Und das ist doch Quatsch. Die hat sich mit irgend so einem Kriegsknecht eingelassen und euer Herz gesagt, war der Heilige Geist. Das sagt man heute. Auf den Kanzeln und auf den Kathedern. Weil man nicht glauben kann, dass unser Gott allmächtig ist. Natürlich glaubt man auch nicht, dass der 100-jährige Abraham mit der 90- oder 99-jährigen Sarah ein Kind gezeugt hat. Und doch, das steht hier. Früher hat man, noch vor 250 Jahren, hat man in der Medizin, ich weiß noch von Ärzten, in der Medizin den Augenblick, wo eine Frau ein Ei absonderte, das befruchtet werden konnte, hat man genannt den Katabolismus. Heute nennt man das die Eireife. Die Ovulation, sagt man auch. Das Wort Ovo drin, Ei. Und das heißt auch Katabole. So, dieser wunderbare, geheimnisvolle, heilige, verborgene, staunenswerte Prozess, dass sich ein Ei von einem Weibe ablöst, abtrennt aus ihrer Schleimhaut und ein Same des Mannes das Ei erreicht, sich hineinbohrt, weil der Samen sich bewegt, diese sogenannten Spermatozoen. Das ist etwas ganz Heiliges und Wunderbares. Das ist was Wunderbares, die Befruchtung bei den Pflanzen. Und ist was Wunderbares bei den Tieren. Aber am wunderbarsten bei Menschen. Und am allerwunderbarsten bei der Zeugung Jesu durch den Heiligen Geist. Ja. Und diese drei Begriffe finden wir in dem einen Wort verborgen, das übersetzt wird mit Grundlegung oder hier mit Gründen. Hier steht das Wort Gründen, einen Samen zu gründen, eine Grundlegung, eine Katabolä, ein Katabolismus, zu gründen. Das ist dasselbe Wort, Katabalein, wie das Wort, was ich euch jetzt vorlese, noch in verschiedenen Schriftzusammenhängen. Jetzt lese ich euch ein paar Schriftstellen vor und sage, da kommt jedes Mal das Wort Katapallo drin vor. Das heißt entweder hinabbrochen, grollt, gerichtmäßig, oder grundlegen, vorsichtig, wie man einen Stein, einen Felsen oder sonst ein Gefüge oder sonst eine Brücke, wie jetzt in München, wo ich drüber gefahren bin, dass man sagt, diese Brücke ist in 24 Stunden gebaut worden, jetzt fahren wir darüber und wenn die voller Last waren, ist die Kraft nicht zusammen. Alles genau berechnet, nach den Gesetzen der Statik. Ja, was ist, das werden euch hier die Architekten erklären können. Ja. Ich würde Max euch einen Vortrag halten sollen. Ja, meine Lieben, und das dritte ist Lebenszeugen. Grün. Das ist noch gewaltiger, noch höher, als das, dass ich eine Nehmung von Meißen auf dem Boden oder dass ich etwas feinzeugerlich da einfüge, dass es genau klappt. Noch gewaltiger ist das Wunder, dass ich ein ganz kleines Ei und ein nur durch das Mikroskop sichtbares Spermatozoon, dass die sich treffen und dadurch ein Mensch gezeugt wird. Das ist ein Wunder. Ein Wunder Gottes. Und jetzt lese ich euch die Stellen vor. Die letzte habe ich euch schon vorgelesen. Hebräer 11, Vers 11. Durch den Glauben wollte Sarah einen Samen gründen. Grundlegen. Katapallo. Katapallein. Katapallo heißt nicht gründen, Katapallein heißt gründen. Herabschleudern oder herabwerfen oder legen. Oder ein Leben entstehen lassen. Was ist unsere Bibel für ein Buch? Da braucht man einen Ausdruck in seiner dreifachen, differenzierten Ausstrahlung, meine Brüder. Und nun lese ich euch ein paar Stellen vor, die ihr vielleicht jetzt mit ganz anderen Augen betrachtet. Zunächst Johannes 17, 24. Johannes 17, 24, da ist es. Vater, das ist ein Gebet Jesu, das ist das hohepriesterliche Gebet. Ich will. Was kann seinen Sohn vor dem Vater verreden? Und sagen, Vater, ich will. Kann er denn das? Nie für sich, aber für andere. Für andere. Vater, ich will, sagt er. Der andere Mann sagt er nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Aber hier sagt er, Vater, ich will. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast. Ich frage euch nachher, wer das ist, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Ihr werdet es nicht raten. So einfach ist es. Bei mir seien, wo ich bin, zu dem Zweck, dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Ich frage euch nachher, wer ist denn die Herrlichkeit, die Gott seinem Sohn gegeben hat? Gott gibt also seinem Sohn erstens seine Herrlichkeit und dann gibt er eben noch andere und diese anderen, die er ihm gegeben hat, die sollen seine Herrlichkeit schauen, die er ihm gegeben hat. Jetzt wisst ihr es. Wer sind die, die Gott seinem Sohn gegeben hat? Nein? Nein? Das ist Israel. Und die Gemeinde, was ist denn die? Die sind seine Herrlichkeit, die sind seine Doxa. Ja, ja. Ja, ja. Also, Gott will, dass ganz Israel den herrlichen Sohn, ihren Bräutigam, ihren Mann, ihren Adon mit dem alten Hebräischen Testament zu reden gegeben hat. Israel soll seine Herrlichkeit schauen und sein herrlicher Leib oder sein Doxa steht im Neuen Testament. Ich müsste euch viele wunderbare, überwältigende Stellen sagen, sind wir. Wir sind der Körper oder der Leib oder das Pleroma oder die Doxa. Pleroma heißt Vervollständigung, Doxa heißt Herrlichkeit. Und uns hat der Vater dem Sohn gegeben. Wir sind das Erbteil, das der Vater dem Sohn gibt und sagt, hier, du sollst was ganz Herrliches haben. Und das Herrlichste, was es gibt, das sind nicht die Erzengel, das sind nicht die Fürstentümer und Gewalten, das sind nicht die Seraphim und Cherubim, Throne und Mächte und so weiter. Das Herrlichste ist sein Leib oder sein Körper, seine Söhne, Söhne Gottes, wir sind berufen zur Sohnschaft, oder die Brüder Jesu. Er will, dass Jesus viele herrliche Brüder hat. Das ist die Herrlichkeit. Und die soll einmal Israel schauen. Und wenn Israel errettet wird, dann gehen seine Augen auf. Und er sieht es, da sieht er seinen Retter, seinen Christus, seinen Mann, seinen Geliebten, den er verworfen hat. Und der Körper, die Glieder des Geliebten sind wir. Und deshalb müssen wir auch vor der Drangsal, in der Israel errettet wird, vollendet sein. Ich könnte euch noch 99 andere Gründe nennen. Es gibt 100 Beweise, dass die Entrückung vor der Drangsalzeit ist. 100 Beweise. In Nürnberg ist mir mal so eine Schrift in die Hände gefallen, ich habe gestaunt. Leider weiß ich weder den Titel, noch weiß ich den Verfasser, noch den Verlag, ich weiß gar nicht mehr. Das ist, aber die kennt heute kein Mensch, die wird abgelehnt, die wird verlacht, die ist untergegangen. Die besten Sachen, die geschrieben wurden, dazu gehören zum Beispiel sämtliche paulinischen Briefe, von denen wir ja nur einen Teil haben. Die besten Sachen, die geschrieben wurden, die sind untergegangen. Und wenn man einen Märtyrer, zum Beispiel den Hus und so weiter, verbrannt hat, dann hat man ihre sämtlichen Schriften eingesammelt. Unter Todesstrafe mussten die abgeliefert werden. Wer sie nicht ablieferte, der wurde mit dem Tode bestraft und dann wurden sie verbrannt. Das Beste, was geschrieben wurde, wurde verbrannt. Auch die Bibel wollte man verbrennen und ausrotten. Es ist nicht gelungen. Wir haben sie. Wir haben sie, so wie es dem Heiligen Geist wohlgefallen hat. So haben wir die Bibel und haben in ihr alles. Aber es gab noch andere wunderbare Sachen. Die sind untergegangen. Die sind vernichtet worden. Ja. Und nun sagt der Sohn, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, das sind die Erstlinge aus Israel, bei mir seien, damit sie meine Herrlichkeit schauen, meinen herrlichen Leib, meinen Körper, meine Gemeinde, meine Brüder. Denn Jesus hat zwei Arten von Brüdern. Erstens Brüder dem Fleische nach, das sind die Israeliten und die Juden. Zweitens Brüder dem Geiste nach, das sind wir. Und was ihr meinen geringsten Brüdern getan habt, das heißt Israel und den Gläubigen, in dieser Reihenfolge, das habt ihr mir getan. Und ich habe unter der Nazi-Zeit, da war unsere Zeitschrift, die hieß damals Wort und Geist, die Bruder Geier und ich rausgaben. Und die wussten im Verband der nationalsozialistischen Pressekontrolle stehen. Nun haben sie das aber nicht gelesen, dazu haben sie gar keine Zeit gehabt, und haben sie gesagt, Gott und Geist, auch das wird so eine verrückte philosophische Zeitschrift sein. Und da standen wir, und dann ist einer dahinter gekommen, und da stand diese Zeitschrift an erster Stelle der Zeitschriften, die ausgerottet werden müssen. An erster Stelle. Ja. Und da gingen geheime Rundschreiben herum, an alle die Schriftleiter. Ich war damals der Schriftleiter der Zeitschrift. Da stand drin, nach dem Kriege, jetzt im Kriege, werden wir die jüdische Frage erledigen. Wir werden Israel ausrotten. Und nach dem Kriege kommen die Christen dann, das ist auch nur ein jüdischer Ableger, dann werden die ausgerottet. Aber darüber darf jetzt noch nicht gesprochen werden. Jetzt wird nur Israel ausgerottet. Nach dem Krieg werden alle Gläubigen ausgerottet, alle Frommen. alle Sektierer, ja. Alle, die so eine überspannte, überhitzte Frömmigkeit haben. Die Christen, die echten Christen, die Staatskirche nicht. Die Papsten, die großen Führer, die nicht. Großen Kirchen, Reichtümer, Schätze, die nicht. Die dürfen, wenn sie sich fügen und nationalsozialistisch werden, weiter bestehen. Ja. So wie in der Ostzone, die Kirchen, wenn sie nichts sagen gegen die Regierung, dürfen sie bestehen. Ja. Aber die kleinen Kreise, die so engherzig und fanatisch sich an die Bibel halten und jedes Wort glauben, was da geschrieben steht, seid ihr auch so engherzig und fanatisch? Hoffentlich, wenn sein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Wenn wir das nicht festhalten, sind wir verlorene Leute. Ja, da hieß es also, nach dem Krieg werden die Christen ausgerottet. Genau die gleiche Reihenfolge, wie der Herr Jesus sagt, die hast du mir gegeben, das ist mein Volk. Und meine Herrlichkeit, das ist meine Gemeinde. Und die sollen die schauen. Und so werden einmal Israel in die Gemeinde, wie Mann und Weib, vereinigt werden. Dann feiern wir die Hochzeit des Lammes als Glieder des Lammes und Brüder des Lammes. Oh, das wird ein Hochzeitsfest werden. Da gibt es feinen Wein. Der Herr Jesus hat ja schon mal ein Hochzeitsfest mitgefeiert und war kein Wein mehr da, da hat er Wasser in Wein verwandelt. Ja, das wird alles noch einmal kommen, aber viel größer, viel beglückender, viel wunderbarer. Und wir dürfen uns freuen auf die Hochzeit des Lammes. Das sind Freudenfeste, Seligkeiten, die weit über alle irdische Hochzeiten weit hinausgehen. Also ihr lieben Mädchen, die ja keinen Mann haben oder vielleicht gar nicht zum Heiraten kommt oder keinen wollt, ihr werdet einmal eine Hochzeit feiern. Wunderbar. Aber da gehört ihr zum Körper des Bräutigams. Ach, das ist gar nicht zu sagen. Und die beiden werden eins werden, wenn sie vereinigen. Und alle Gotteskräfte und Gottesfreuden und Gottseligkeiten werden aufleuchten, werden durchbrechen, werden sich ausdehnen, werden überborden, überströmen in unvorstellbarer Reinheit und Schöne und Glückseligkeit. Ja, Manfred. So schön wie deine Hochzeit war, wie es durch ist, die wird noch tausendmal schöner. Die Hochzeit ist noch. Ah, da gibt es eine kleine Umorganisation. Ja. So. Brüder, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Meine Zeit ist beinahe um und muss mich eilen. Hier steht: Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor der Katabole zu Kosmu. Ich habe es mal auf Griechisch gesagt, heißt auf Deutsch, vor der Niederschleuderung der Welt. Denn die erste Welt ist untergegangen, ist geschaffen durch Wasser und im Wasser und untergegangen. Das steht im 2. Petribrief. Es kann auch heißen, vor Grundlegung der Welt. Das kann es auch heißen, denn das Sechstagewerk war eine neue Grundlegung einer zerstörten Schöpfung. Vor dem Sechstagewerk gab es ein Tohuwabohu, heißt es auf Hebräisch, ein Durcheinander, hat ausgesehen wie ein Haus, das einen Volltreffer bekommen hat. Und dann wurde das wieder aufgeräumt, da kamen die Holzteile hin, da die Eichenteile, da die Backsteine, und dann wurde eine Notwohnung gebaut. Und das ist die gegenwärtige Schöpfung, Kosmos. Und das heißt das Geordnete aus der Unordnung heraus und das Geschmückte. Aber das, was wir jetzt sehen, Welt, ist das eine Welt des Lichtes oder eine Welt der Finsternis? Herr, was meinst du? Meinst du, wenn aber die Sonne scheint?
Trotzdem.
Bitte?
Trotzdem.
Trotzdem. Du hast recht. Du hast auch recht. Innerlich sind wir Finsternis. Aber, bitte, bist du Finsternis? Bin ich Finsternis? Ihr seid ein Licht in der Welt. Also ist diese Welt nicht nur Finsternis, sondern das ist schon ein Lichtanbruch da. Und jeder Gläubige, sowohl in Israel, sagte Jesus, ihr seid ein Licht in der Welt, als auch der Gemeinde, sagt er, ihr seid Leuchtfeuer im Kosmos. So weiß ich wirklich über den Leuchtfeuer oder Himmelslichter im Kosmos, der im Kolosser bringt. Die Gläubigen sind der Anbruch des Lichtes. Aber die Welt als solche, die wird noch zur Hälfte Licht und zur Hälfte Finsternis. Und so geht es. Im Winter, da sind die dunklen Tage länger, im Sommer sind die hellen Tage länger. Das ist so. Das ist noch keine Vollendung. Die Vollendung wird erst kommen, wenn die Nacht nicht mehr sein wird, wenn keine Finsternis mehr sein wird. Und es steht geschrieben, Finsternis wird nicht mehr sein, Nacht wird nicht mehr sein, Befrei, Feindschaft, Hass, Tod, Sünde wird. Die Liebe Gottes hat keinen Anfang. Gott hat auch keinen Anfang. Gott war vor den Uranfängen, sagt die Schrift. Die Liebe hört nimmer auf, sagt die Bibel. Aber der Hass und das Gesetz und die Rache und der Tod und das Gericht, die haben alle einen Anfang. Und alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und was keinen Anfang hat, zum Beispiel Gott, hat keinen Anfang. Und so hat er auch kein Ende. Das ist das biblische Denken. Das kann man den Leuten nicht beibiegen. Das kann man nicht lernen nach einer Universität oder einer Bibelschule. Das kann man allein lernen unter der Zucht des Heiligen Geistes am Worte Gottes. Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und alles, was Israel angeht, das steht auf der Formel von Grundlegung der Welt an. Und alles, was die Gemeinde des Leibes des Christus angeht, da steht geschrieben, vor Grundlegung der Welt, vor den Äonen. Das sind zwei Paar Dinge. Aber diese beiden, die werden einmal zusammengefügt. Und diese Zusammenfügung, dieses Ineinanderwachsen, dieses sich vermählen, dieses sich gegenseitig befruchten, dieses sich lieben, das endet damit, dass der Teufel alles in allem ist oder Gott. Wer wird Sieger sein? Gott wird Sieger sein. Gott wird sein alles. In allem. Und der Teufel hat nicht gesagt, siehe, ich schlage alles kaputt, aber der Herr Jesus hat gesagt, siehe, ich mache alles neu. Wem wollen wir glauben? Wir glauben dem Herrn, wir glauben dem Wort, wir glauben dem Lebendigen. Und wenn die Macht des Feindes scheinbar überhand nimmt und alles beherrscht, dann sagen wir, groß Macht und viel ist sein grausam Rüstung ist. Auf Erden ist nicht seinsgleichen. Das Reich muss uns doch bleiben. Aber in diesem Reich sind wir Herrscher und König mit Christus. Und die Königsherrschaft, die wird auch einmal abgetan. Denn jede Gewalt und jede Macht und Herrschaft und der Herr Jesus übergibt sich und seine Vollmacht dem Vater und wird eins mit dem Vater und alles geht ein in Gott. Das ist das, was die Bibel sagt. Es gibt Leute, die sagen, oh, das gibt es nicht. Früher habe ich mit diesen Leuten Krach angefangen und habe gesagt, das gibt es doch. Ich will dir das beweisen. Ich habe einen versprochen, ich gebe dir 500 Bibelstellen, dass Gott sein Ziel erreicht. Ja, das mache ich heute nicht mehr. Wenn einer sagt, das ist ja dummes Zeug, sowas gibt es nicht, dass Gott der Sieger sein wird zuletzt und alle seine Feinde besiegt. Wenn einer sagt, das glaube ich nicht, das ist eine gefährliche Sache und davon will ich nichts wissen, sage ich, gut, dann lass deine Finger davon. Lass deine Finger davon. Ja. Kommt die Zeit, da geht dir das Herz, da gehen dir die Augen auf. Und das ist die Zeit der Vollendung, der sind wir nahe. Der sind wir nahe. Denn die erste Stufe unserer Vollendung, dass wir Christus gleich sein werden, auch in unserem Erkennen und Verstehen, dieser erste Zeit, dieser erste Telos, nennt das die Schrift, Teilziel, ist ganz nahe. Und das ist unsere Entrückung. Da werden wir Dinge erleben, groß und wunderbar. staunenswert. So, jetzt sage ich euch noch schnell ein paar Stellen. Epheser 1, Vers 4. Das war eben aus Johannes 17, eins der herrlichsten Kapitel der Schrift. Epheser 1 ist auch eins der herrlichsten Kapitel der Schrift. Ja, lesen wir Epheser 1, Vers 4. Und da steht Folgendes geschrieben. Er hat uns auserwählt, Gott, in ihm, im Sohn, vor Katabole zu Kosmu, vor Grundlegung der Welt. Das kann man übersetzen, vor dem Zusammenbruch der ersten Schöpfung. Man kann es auch übersetzen, vor dem der Grundlegung zur zweiten Schöpfung. Was stimmt denn? Beides, denn der Zusammenbruch der ersten Schöpfung war schon der Anfang der Grundlegung für die zweite. Oh, das sollte das gar der Anfang einer Neuzeugung sein. So Ogonuta Stapanta, das All ins Gottes Leben zu zeugen, sollte das schon der Anfang sein, die Auserwählung, dass einmal eine Neuzeugung geschieht, eine Neuzeugung, die wir als der Körper, als der Leib des Christus vornehmen mit dem All. Da steht geschrieben, wirklich, genau, sollte gar die beiden ersten Stücke ihrer Verlängerung und Vollendung finden, in dem, was wir in Hebräer 11, Vers 11 lasen, einen Samen zu gründen. Da ist die Grundlage nicht mehr ein Stein, ein Fundament, dann ist die Grundlage ein Samen. Der Same aber ist der Christus aus Leib und aus Körper, aus Haut und Leib oder Körper. Die drei Dinge sind das hin. Mit dem Zusammenbruch war auch schon der Beginn der Neuordnung und war auch schon die geheimnisvolle Zeugung, dass der Same, welcher ist Christus, hineingefallen wird, gelegt wird und befruchtet wird durch den Heiligen Geist. Wenn wir das so sehen, da geht uns eine Welt auf in einer Weise, Tiefe und Schönheit, Brüder und Schwestern, wie wir sie uns nicht größer und gewaltiger vorstellen können. Jetzt komme ich zum Schluss. Brauchst nicht auf die Uhr zu gucken. Ich habe auch eine. Der guckt nicht auf die Uhr, weil es ihm langweilig wird. Sondern der denkt, ja, hoffentlich hört er nicht schon auf. Ja. So, aber ich will doch bald aufhören und sagen noch ein Wort. Und das wird euch unglaublich vorkommen. Ich sage es erst einmal mit meinen Worten. Und dann lesen wir nach, ob das in der Bibel steht. Denn ich werde mich hüten, auch nur einen Buchstaben zu sagen, der nicht in der Bibel steht. Oder ich werde mich auch hüten, das, was in der Bibel steht, zu verschweigen und nicht zu sagen. Ich sage, was die Schrift sagt. Und komme ich um, dann komme ich um. Ja, es ist nicht nur so geredet. Ich könnte euch allerhand erzählen. Ich könnte euch allerhand erzählen. Aber es geschieht nicht ohne Gottes Willen. Aber ich will euch mal von vielen Erlebnissen eins erzählen. Vor Jahren war ein Mann da, irgendwo, und hat einen Vortrag gehalten. Ein christlicher Mann. Und ich war auch in dem Vortrag. Und dann hat er gefragt, hat noch jemand eine Frage? Sag ich, ja, ich habe noch eine Frage. Hat jemand einen Einwand? Ja, ich habe einen Einwand. Es war also keine Bibelstunde und keine Predigt, sondern es war mehr so eine halbwissenschaftliche Stunde. Und da habe ich mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, werden Sie mal so und so. Und da wurde der so böse. Und da hat er erzählt, dieser Heller, ich hab dem ans Auge gegriffen, neben seinem Auge. Da habe ich gemerkt, die Stelle ist ganz weich, der hat hier den Krebs. Der hat hier den Krebs sitzen, neben dem Auge. Und daran wird er sterben. Der wird am Krebs sterben, hier, neben dem Auge. Da hat er die Krebsstelle. Und ich habe das Gefühl, sagt er, daran wird er sterben, dieser Heller. Der hat mir widersprochen. Ich weiß seinen Namen gar nicht mehr im Augenblick. Aber es war ein bekannter Mann mit dem Leben. Ein bisschen Phantast. Nach 2 Jahren, glaube ich, ist der Mann gestorben an Krebs. Und das Krebsgeschwür saß bei ihm da. und ich lebe noch. Das ist nur ein Erlebnis. Ich könnte euch noch eine ganze Reihe. Fällt mir gar nicht ein, von mir zu reden. Ich rede vom Wort Gottes. Aber ich bezeuge, sein Wort ist wahr. Und Gott lässt seine Heiligen nicht antasten, wenn sie noch so unvollkommen und elend und schwach sind. Meine Brüder, das nur so als Wissen. Nein. Meine Brüder, jetzt glaubt ihr, dass die Werke, die wir tun, zum Beispiel du, verborgene gute Werke, deine Gebete, dein Glauben, dein Vertrauen, dein Zeugnis für Christus, dass Gott die Werke, die du tust, oder die ich tue, oder die andere große Männer tun, außer uns Kleinen her, glaubt ihr, dass die Gott schon längst vorherbereitet sind, sodass wir in diese Werke einfach wie in ein Fahrstuhl oder wie in ein Flugzeug oder wie in ein Auto einfach einzusteigen brauchen. Ja. Wenn ich von Langensteinbar Höhe nach Stuttgart will, dann steht ein Auto da und da steige ich ein. Wenn einer sagt, komm her, nimm dich mit, steige ich ein und da brauche ich gar nicht unterwegs zu rennen. Und da sitze ich mich ein Auto und werde dann nach Stuttgart gebracht. Glaubt ihr, dass so wie der Einstieg in ein Flugzeug oder in ein Auto oder in einen Wagen, dass auch unsere Werke schon da sind und wir darin wandeln oder sitzen oder stehen oder gehen sollten? Wenn ich im Weg zu fahre, dann kann ich im Gang auf und ab gehen. Da kann Waschraum gehen, kann meine Hände waschen. Wenn ich nicht rasiert bin, dann nehme ich mein Rasierapparat und dann rasiere ich mich, dann hole das nach und so weiter und so weiter. Glaubt ihr, dass die guten Werke, die wir entweder getan haben oder noch tun werden, wir sind jetzt zum Teil noch junge Leute, ja, glaubt ihr, dass die schon längst geschaffen sind, sodass wir nur darin wandeln, das heißt entweder umhergehen oder uns bequem hinsetzen und so weiter. Glaubt ihr das?
Ja.
Das glaubt ihr? Wo steht es denn? Ja, ich glaube euch nichts, wenn ihr mir nicht den biblischen Beweis liefern könnt. Wenn mir irgendeiner was erzählt, da frage ich nur ein Wort, Schriftbeweis. Ich gebe euch den Schriftbeweis für das, was meine Brüder glauben. Großartig, wer hat es gesagt? Das war der demütige Mann, der vorhin so lange gestanden ist in der Ecke. Ja. Epheser 2, Vers 10, schlagen wir auf, ich lese es euch vor. Da steht: Wir sind sein Kunstwerk. Hier steht im Griechischen das Wort Poema. Was ein Poet ist, wisst ihr. Das ist ein Dichter. Und ein Poem, das ist ein Gedicht. Und ein Poema, das ist ein Kunstwerk. Ein Gedicht ist auch ein Kunstwerk. Und ein schmiedeeisernes Gitter zum Beispiel, das nannte man auch ein Poema, wenn das schön gearbeitet war, ein Kunstwerk. Wir sind sein Kunstwerk, Bruder und Schwester. Wenn du an Christus glaubst, bist du von diesem Augenblick ab ein Kunstwerk Gottes. Wir sind sein Kunstwerk. Jetzt geht's weiter. Wir sind sein Kunstwerk, geschaffen in Christo Jesu. In ihm. Wir sind ja in ihm. Wir haben uns ja in ihm, ihm zu eigen gegeben. Wir sind ja in ihn eingegangen. Wir haben es ja, unser Geist hat sich vermählt mit seinem Geist und unsere Seele hat sich verbunden mit seiner Seele. Sagt nochmal zwei Männer, deren Seele sich verbunden hat. David und Jonathan. Und die Seele, die hat wo ihren Sitz? Die Seele ist im Blute. Und als das Blut Jesu in die Erde ran, hat unsere Seele darüber angebetet. Und hat sich vermählt mit seinem Blute. Und wenn wir Abendmahl feiern und der Herr sagt, nehmet, das ist mein Blut. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat bleibendes Leben in sich. Und wer mich isset, so steht geschrieben, in Johannes 6, den werde ich so senden, wie mein Vater mich gesandt hat. Deshalb hat sich nicht nur unser Geist mit seinem Geist, sondern unsere Seele mit seiner Seele verbunden, ist sein Leben unser Leben. Und deshalb sind wir geschaffen in Christo Jesu, aber nicht durch gute Werke, sondern zu guten Werken. Jetzt können wir auf einmal Gutes tun.
Guter teurer Bruder Heller hat uns immer wieder als treuer Lehrer im Herrn beizubringen versucht, dass jede Gotteslinie, jede Beziehung, die sich irgendwo darstellt, immer eine entsprechende Gegenbeziehung aufleuchten lässt. Wir haben vom Angesicht Jesu gehört, von seinem Auge. Ich darf sagen, ich habe nur einmal, ich will bescheiden sagen, den Eindruck gehabt, ich weiß nicht was, Nacht oder Tag, ich hätte den Herrn nur schnell einen Augenblick von der Seite gesehen. Ich bin zusammengefahren. Und merkte ich, es ging ernst. Wir wurden eingeladen, in seine Augen hineinzuschauen. Ich versuche es immer wieder. Ich bringe es nicht immer fertig. Aber eins hat der Herr mir geschenkt, mich völlig in ihm, mich in seinen Wunden zu bergen. Und von da aus kann ich ihn immer unbeschwerter in die Augen schauen und verwandelt werden. Aber jetzt das Gegenstück. Das können wir nirgends anders finden als im Buch des hohen Liedes, des Liedes aller Lieder Gottes. Da spricht er, der Liebende, der Herr, zu seiner geliebten Seele, zu seiner geliebten Gemeinde, was wir wollen. In Kapitel 6, Vers 5, da spricht er, der Herr, zu ihr: Wende deine Augen von mir ab, denn sie überwältigen mich. Jetzt haben wir gehört, dass uns die Augen Jesu überwältigen. Das ist das Erste. Aber nachdem wir überwältigt sind von seiner Liebe und wir ihn dann anschauen, ist er überwältigt von unserem Auge. Wende deine Augen von mir ab, denn sie überwältigen mich in dem zu wunderbar. Sind das Dinge im Allerheiligsten? Ja. Bruder Schaar hat mich eingeladen. Ich soll doch noch einiges sagen über den effektiven Vorgang dort beim Stab des Mose. Wir stellen zuerst fest, der Geist hat es festgestellt, wir beachten es. Was ist in deiner Hand, Mose? Ein Stab. Gürtelstab. Stab der Macht. Gleichbedeutend. Wirf ihn auf die Erde. Er warf ihn auf die Erde. In dem Augenblick, wo er die Erde berührte, verwandelt sich dieser Stab des Mose in eine Schlange. So real, dass Mose von ihr flieht. So genau. Gott gibt ihm das Wort, er greife sie an ihrem Ende, an ihrem Schwanz. Mose tut das, in dem Augenblick verwandelt sich der Stab, die Schlange wieder in seinen Stab. Wir könnten den Eindruck haben, Sonntagsschulgeschichte, ja, für Kinder und im Übrigen, so. Aber das war ja nur das Lehrbubenstück, für das Meisterstück, wo es drauf und dran kam. Jetzt zwischendurch ist es nötig, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass Gott zu Mose eines Tages sprach: Ich habe dich, Mose, zum Gott des Pharao gemacht. Und Aaron ist dein Vorbild. Wen also stellt Mose da in seinen Handlungen? Gott. Wer ist der Hirtenstab in der Hand Gottes? Wer ist der Stecken und Stab, durch den wir getröstet werden? Wer ist der Herrscherstab in der Hand Gottes, dem Gott die ganze Herrschaft übergeben hat? Sein Sohn, Christus. So. Wir bleiben vorerst bei Christus, bei Gott und Christus, seinem Stab, dem Stab in seiner Hand, durch den er herrscht. Hat Gott seinen Sohn eines Tages seiner Hand entgleiten lassen und auf die Erde hinabfallen lassen, gleiten lassen? Ja. Auf der Erde angekommen, hat er sich dort in eine Schlange, das heißt zur Sünde, machen lassen, verwandeln lassen. Also, ja. So, das genügt vorerst. Jetzt stehen wir bei der Handlung am Hofe des Pharao. Mose, der Gottesdarsteller, hat seinen Stab in die Hand Aarons, des ganzen Prophetentums, er ist ein Prophet, übergeben. Er lässt nun diesen Stab nach dem Propheten, Wort der Hand der Propheten, auf die Erde fallen vor dem Pharao, dem Gewalthaber der Mächte der Finsternis, sämtlicher Götter Ägyptens. In dem Augenblick heißt es nur im Hebräischen da, verwandelte sich der Stab Aarons nicht nur in eine Schlange, sondern in einen Drachen. Aha. Dass der Pharao einen Moment zuckte, zurückwich, ist verständlich und seine Weisen, aber sofort, Herr, meine Weisen, werft eure Stäbe auf die Erde. Sie treten an, werfen ihre Stäbe auf die Erde. Und bis jetzt triumphiert Mose und Aaron. Jetzt werfen sie ihre Stäbe auf die Erde. Und jetzt verwandeln sich mehrere ägyptische Zauberstäbe oder Stäbe ihrer Zauber in Drachen. Mehrzahl. Vor Mose und Aaron auf ihrer Seite ist nur ein Drache. Auf der Seite Pharaos und seiner Weisen wimmelt es vielleicht von Drachen, mindestens zwei. Wer triumphiert jetzt? Wer weicht jetzt zurück? Wer ist jetzt erschrocken? Mose und Aaron. Während dem Pharao und seine Weisen triumphieren, verschlingt der Stab Aarons sämtliche Stäbe, das heißt der Drache Aarons verschlingt als Drache, das kann er nun nicht. Als Heiliger Gottes hätte er die Drache nicht verschlingen, verbauen können. Nicht? Aber zur Sünde gemacht kann er die ganze Sündenmacht des Kosmos verschlingen und gründlich verbauen. Aber jetzt kommt das Schönste. Was hat denn Mose gelernt? Am Sinai zuvor. In dem Moment, da der Drache des Mose, Aaron, sämtliche Drachen der Ägypter verschlungen hatte, ergreift Mose seinen Drachen, in dem sämtliche Drachen Ägyptens drin waren, in seine Hand. Und was hat er jetzt in seiner Hand? Sämtliche Macht der Finsternis ist jetzt in der Hand von wem? Wer ist Mose? Gott. Und wer war der Stab? Zur Schlange, zum Drachen, zur Sünde gemacht? Durch die Hand Gottes, was Mose gelernt hat, ergreife sie erst an ihr, nur an ihrem Ende. Das heißt, erst wenn das Erdenleben und das Opfer Christi sich vollendet hat, wenn er völlig zunichte geworden ist, denn an ihrem Schwanzende wird ja eine Schlange bekanntlich zu nichts, läuft sie aus. Dort erst hat er ergriffen. Und so hat buchstäblich Christus zur Sünde gemacht, Und das war der Triumph in den Augen seiner Feinde und des Feindes. In dem Augenblick, als zur Sünde gemacht, zur Schlange, zum Drachen verwandelt, hat er die ganze Todesmacht des Kosmos verschlungen im Sieg. Und mit diesem Stab hat Mose nachher die Wunder und Zeichen in Ägypten und so weiter getan. Bitte schön.
Daher steht auch im Hiob, der Erstgeborene des Todes frisst die Glieder seines Leibes, aber nur wenn er der Drache ist.
Jawohl.
Darum musste er zur Sünde werden und vernichtet in die Sünde dadurch.
Ja.
Das ist die dritte Stelle vom Erstgeborenen des Todes, Erstgeborene der Toten und der Erstgeborene aus den Toten.
Ja, und aller Kreaturen. Also dieses Sonntagsschulgeschichtlein, ich habe es einmal so erzählt, auch Brüdern, dann steht einer Jubel auf, sagt Halleluja, dann ist auch meine ganze Finsternis in Christo verschlungen gereist und verwandelt in ein Glied seines Leibes.
Vielleicht darf ich noch eine kleine Erklärung zu dem wunderschönen geben, was unser Bruder gesagt hat. Es ist in den Tagen dann und wann das Wort gefallen. Das leere Grab hat für uns keine Bedeutung. Aber ich glaube, es war Bruder Schumacher, der das ausgeführt hat vom leeren Grab. Und da müssen wir in Johannes Kapitel 20, 1 bis 8 nachschlagen. Und dann steht noch einmal im Lukas-Evangelium. Als der Sohn Gottes den Lazarus herausruft, 6, 7 Tage vor seinem Tod, dann steht er auf und hat noch alles um sich. Und Jesus sagt, löset ihn auf und lasst ihn gehen. Am Ostersonntagmorgen geschieht ja Folgendes, dass Jesus aufsteht und die Grabtücher liegen bleiben, aber das Schweißtuch an einem besonderen Ort liegt. Es liegt nicht da, wo es eigentlich hätte liegen sollen. Und wenn dann davon die Rede ist, dass die Engel dort waren, dann müssen die wahrscheinlich hier etwas getan haben. Wenn wir nun in einem Nu, in einem Augenblick verwandelt werden, dann hat das leere Grab uns auch etwas zu sagen. Da die einen in Japan sind, die anderen dann vielleicht drüben in Südamerika oder in Mexiko oder in Nordamerika, die da hinten stehen vielleicht gerade auf, wir sind irgendwie noch mitten im Schlaf, die legen sich zum Schlafen. Nordpol ist anders wie am Südpol. Was geschieht dann? Die einen arbeiten, stehen an der Drehbank, der Bauer ist im Stall. Die anderen sitzen vielleicht im Zug, in ihrem Auto, im Flugzeug. Jetzt kommt der Augenblick. Und da hat er das leere Gras, so wie man das so oft sagt, unendlich viel zu sagen. Wenn dann im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 14, das Wort steht, sind sie nicht allzumal dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um deren Willen wir erben sollen die Seligkeit. Dann könnte es ja sein, dass plötzlich alles abfällt von uns, die Kleider müssen ja abfallen, die Materie bleibt zurück wie dort im Grab. Das ist das große Geheimnis, das hat mir immer viel zu sagen am Tage der Entrückung. In einem Nu, bei den Lebenden, werden wir verwandelt werden. Ob die da hinten in Ostasien liegen oder ob die drüben in Amerika sind, am Nordpol oder am Südpol, ja, ein Zeitunterschied von fast 14 Stunden. Die einen arbeiten, die anderen gehen zum Schlafen, die anderen schlafen und mittendrin dieses Wunderbare, wir werden verwandelt werden. In einem Nu. Ich schließe mit einem Wort,